Super. Nochmal, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich diesen Wintertag mit euch verbringen kann, mit Schnee und allem. Nein, wir hatten, wie Pastor Michael da schon gesagt hat, seit Freitagabend, gestern den ganzen Tag, haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie Gott zu uns reden könnte, wie man das verstehen könnte und in besonderer Weise, wenn Gott durch Träume und auch durch Bilder zu uns redet. Nun habe ich für uns eine Lehrpredigt mitgebracht, wo einige Prinzipien, die wir ansatzweise gestern gehört haben, hier nochmal zum Zuge kommen. Das ist ein Beispiel aus dem Leben von dem Apostel Paulus. Und ich möchte vielleicht vorweg sagen, das hier ist keine übliche Predigt, so wie man das vielleicht in der Predigtlehre lernt. Also eine übliche Predigt hat dann eine schöne Einleitung, und dann einen Hauptteil und eine Ausleitung. Und dieses hier hat weder noch, sondern ich lese einen Bericht von Paulus oder über Paulus aus Apostelgeschichte 27. Wer seine Bibel vielleicht zufällig dabei hat, kann es dann nachschlagen, beziehungsweise heute Abend oder schon in den nächsten Tagen mal nochmal nachlesen und sagen, Herr, bitte zeig mir, was bedeutet denn das für mich? Und so lese ich einfach nur Vers um Vers vor und gebe dazu einige Kommentare. Also der Bericht, den Lukas in der Apostelgeschichte aufschreibt, Apostelgeschichte 27, dazu möchte ich kurz ein paar Gedanken noch weitergeben zu dem Hintergrund. Also Paulus, der große, kann man sagen, Missionar und Apostel, der viele Gemeinden gegründet hat und im Ostmittelmeerraum in vielfacher Weise gereist ist, der hatte drei sehr erfolgreiche Reisen und auch Missionseinsätze hinter sich gebracht. Und nach Abschluss der dritten Reise kam er nach Jerusalem. Und während er in Jerusalem war und dort betete, da gab es einen riesen Aufruhr. Nun, die römischen Mächte, die da eigentlich keinen Durchblick hatten, hatten keine Ahnung, worum es geht. Und sie dachten, Paulus hätte diesen Aufruhr verursacht, was nicht stimmt. Da haben sie ihn gefangen genommen und dann vergingen etwa 3 Jahre, wo eigentlich gar nichts passierte. Also Paulus war einfach nur im Gefängnis und die verschiedenen Machthaber, die haben alle gemerkt, ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte und haben sich alle zurückgezogen. Und als nach 3 Jahren überhaupt keine Lösung in Sicht kam, dann hat Paulus sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Und er war ja römischer Staatsbürger, also wirklich ganz ordentlicher Staatsbürger. Und hat sich auf sein Recht berufen, dass er vor den Kaiser gestellt wird. Und das wurde ihm genehmigt. Und so beginnt nun dieser Bericht Apostelgeschichte 27, wo Paulus mit anderen Gefangenen per Schiff von Caesarea aus durchs Mittelmeer bis nach Rom gebracht wird oder zumindest nach Italien. Nun hilft es für diesen Bericht, dass wir das nochmal vor Augen halten, für uns aus neutestamentlicher Beziehung und circa 2000 Jahre Kirchengeschichte ist Paulus der große Mann Gottes, der große Teile des Neuen Testamentes geschrieben hat und viele Gemeinden gegründet hat, ein wirklich vollmächtiger Mann Gottes. Aber in diesem Bericht hilft es uns, das nochmal wahrzunehmen. Paulus ist jetzt ein Gefangener. Der hat überhaupt nichts zu melden. Das ist einer von vielen Gefangenen und noch eine Person, die da doch noch einiges an Prominenz bekommt, ist Herr Hauptmann Julius. Der ist der Chef von diesen Soldaten, die diese Gefangenen bewachen sollen. Und so beginnt nun der Bericht. Ich bete erst mit uns und dann schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Vater, ich danke dir für diesen Tag und danke, Jesus, wie wir das eben so eindrücklich gesungen haben, du bist wirklich das Licht der Welt. Danke für jede Person, wo du als Licht in unserem Herzen scheinst und uns die Liebe Gottes zugänglich machst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem von uns die Wahrheiten, die in deinem Wort stehen, und spezifisch auch in diesem Bericht, zugänglich machst, dass wir diese Dinge verstehen können und auch anwenden in unserem eigenen Leben. Danke, Heiliger Geist, du machst das Wort Gottes lebendig. Amen. So lese ich also Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Also Julius war dann wohl der Chef, der Hauptmann oder Oberst oder was immer sein Titel war von diesem Regiment. Dann überschlage ich etliche Verse, das ist fast nur Geografie, die wir heute nicht mehr kennen. Vers 9, da wird es jetzt spannend. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Nochmal, der Gefangene Paulus, der eigentlich gar nichts zu melden hat, der ist einer von vielen Gefangenen, sagt, also liebe Männer, ich sehe, es kommt Probleme. Nun ist dieses Wort, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und Schmerzen kommt, Schaden kommt, das ist eine etwas wenig hilfreiche Übersetzung. Der griechische Begriff, der dahinter steckt, der sagt, ich sehe ein prophetisches Bild. Also im Griechischen wie im Deutschen gibt es eine ganze Anzahl Begriffe, die man im Deutschen übersetzen könnte mit gucken, sehen, schauen, blicken. Das bedeutet alles so in etwa das Gleiche. Ich schaue natürlich. Aber dann gibt es einen Begriff, der sagt, ich sehe prophetisch etwas. Ich habe ein prophetisches Bild. Und das Wort wird hier verwendet. Es wäre etwas hilfreich gewesen, wenn man das anders übersetzt hätte. Aber nun ist das so. Also was Paulus sagt, liebe Männer, ich sehe prophetisch, es gibt Probleme. Nun, wenn man solche prophetischen Eindrücke, die der Herr uns gibt zu dem Thema Gottes Stimme hören, wenn man die genauer anschaut, kann man daraus zwei Schwerpunkte entdecken. Der eine Schwerpunkt sind Eindrücke, also wenn ich in die Richtung zeige, dann meine ich die Vergangenheit. Und manchmal deckt uns Gott Situationen auf, sagt man, wo wir anderen Menschen einen Zuspruch geben können, wo etwas sich auf die Vergangenheit bezieht. Und Gedanken, die sich auf die Vergangenheit beziehen oder Eindrücke auf die Vergangenheit, die haben einen gewissen Vorteil, das kann man sofort bestätigen. Wenn man, sag mal, im Gebet mit anderen betet und sagt, ich habe den Eindruck, du hattest dort ein schwieriges Ereignis in deiner Kindheit und da Gott möchte dort wirken, dann kann man die Person ja fragen, hattest du ein schwieriges Ereignis in deiner Kindheit? Ja oder nein? Das kann man dann also bestätigen. Also prophetische Eindrücke, die auf die Vergangenheit zeigen, haben den Vorteil, das kann man bestätigen und sagen, ja, das stimmt. Aber prophetische Eindrücke, die auf die Zukunft zeigen, die fordern uns heraus. Und alles, was wir menschlich an Erfahrung, Fachwissen, Einsicht, Verständnis von der Situation hinzubringen können, eignet sich nicht, um diesen Eindruck zu bestätigen. Also was Paulus sagt ist, liebe Männer, ich sehe prophetisch, es gibt Probleme, zeigt sich auf die Zukunft. Jetzt bleibt das offen stehen. Ja, stimmt es nicht? Ein Eindruck in die Vergangenheit, das wäre ja ganz einfach. Aber ein Eindruck in die Zukunft und in diesem Fall eine ziemlich problematische Sache. Liebe Männer, ich sehe, es kommen große Probleme. Nun ist das total genial, wie Lukas, der uns diesen Bericht aufschreibt, der zeigt, wie Hauptmann Julius damit umgeht. Also vielleicht wäre es doch nochmal fair dem Hauptmann Julius gegenüber. Der war kein gläubiger Christ, der war heidnischer Offizier. Und es spricht doch sehr für ihn, sag mal für seine Ernsthaftigkeit, dass er nicht sagt, Paulus, du hast hier nichts zu sagen, du bist ein Gefangener, bleib mal still. Sondern er greift den Eindruck von Paulus auf und Lukas schreibt uns genau auf, wie Hauptmann Julius damit umgeht. Vers 11. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Also was tat Hauptmann Julius? Er holt sich Fachleute her, den Steuermann und den Schiffsherrn, sagt, also meine Herren, also hier hat der Gefangene Paulus hat ein Wort der Warnung ausgesprochen. Was meint denn ihr? Ich meine, ihr seid ja Profis in der Schifffahrt, also hier gibt es von einem Gefangenen ein Wort. Was sagt denn ihr? Also nochmal, Hauptmann Julius lehnt den Eindruck nicht ab, er holt sich Fachleute. Nun wäre das vielleicht für uns eine Frage. Ist Fachwissen gut oder nicht? Das ist so eine Trickfrage. Also wenn wir von Gott begabt sind mit Intelligenz und verschiedener Weise, dann möchte ich keinesfalls damit zum Ausdruck bringen, also Fachwissen ist nicht gut, sondern wenn wir begabt sind von Gott, dann wäre es sicherlich eine gute Idee, dass wir unsere Intelligenz ausbilden, zurüsten lassen, damit wir in Fachwissen weiterkommen. Es ist also nicht die Frage, ist Fachwissen gut oder nicht? Die Frage ist, ist Fachwissen die beste Art, um einen Eindruck von Gott zu bewerten? Das ist nochmal eine andere Frage. Vers 12. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Also ich greife eines heraus, bestanden die meisten von ihnen. Also nochmal, positiv. Herr Hauptmann Julius hatte sich Fachleute hergeholt und die sagen, es ist okay. Nun, wenn da steht, da bestanden die meisten von ihnen. Also irgendwie muss es wohl zu so einer Besprechung gekommen sein, einem Meeting oder ähnliches. Und dann sagt Herr Julius, also der Gefangene Paulus, der spricht eine Warnung aus, was sagt denn ihr? Und da steht, und die meisten, die haben dafür gestimmt. Also das war wohl eine demokratische Abstimmung. Und die meisten haben gesagt, wir machen weiter. Da ergibt sich die Frage, ist Demokratie gut oder nicht? Wenn ich so eine Frage stelle, dann muss ich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, denn ich bin in Afrika aufgewachsen. Und Afrika hat so seine eigene Vorstellung von Demokratie. Also ich weiß nicht, wie gut ihr Afrika kennt. Ich kenne Afrika leider sehr gut. Und da sieht die Demokratie so aus, dass ein Diktator und alle, die nicht mit ihm übereinstimmen, die werden alle um einen Kopf kürzer gemacht. Und bei der nächsten Wahl kann er freudestrahlend vor der ganzen Welt erklären, ich bin einstimmig wiedergewählt worden. Nur die, die nicht mit ihm eingestimmt haben, die leben nicht mehr. Das ist Afrika-Demokratie. Aber wir richten uns hier an Schweizer Demokratie aus. Da muss man sehr vorsichtig sein. Weißt du, die Schweizer waren grob geschätzt zumindest 500 Jahre, wenn nicht mehr, vor dem Rest von Europa. Hier gab es schon Demokratie, als der Rest von Europa sich noch zerfleischt und zerkämpft hat. Also bei Schweizern sollte man sehr achtungsvoll mit dem Thema Demokratie umgehen. Also es geht nicht darum, ist Demokratie für die Politik gut? Ich sage, yes, Schweizer, Demokratie, was Besseres gibt es nicht auf Erden für die Politik. Die nächste Frage wäre, ist Demokratie die beste Art, einen Eindruck von Gott zu bewerten? Dass die meisten sagen, ja, das können wir uns gar nicht vorstellen, wir machen weiter. Ist Demokratie gut, um prophetische Eindrücke zu bewerten? Wir werden es ja sehen. 13. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nah an Kreta entlang. Also die haben die Umstände angeschaut und sagen, nee, also wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, dass es Probleme gibt. Also schau mal, der Südwind weht so mild, alles läuft prima, wir machen weiter. Das war Vers 13. Vers 14. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt, Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an eine Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beibrot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag wagten sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Hatte Paulus recht, ja oder nein? Ich fürchte, ja. Nun lesen wir diesen Bericht ja nicht, um herauszufinden, wie risikoreich und beschwerlich das Reisen in jenen Tagen war. Und wir lesen auch nicht den Bericht, um herauszufinden, wie fehlervoll Herr Hauptmann Julius mit einem göttlichen Eindruck umgeht, sondern wir wollen ja dem etwas abgewinnen für unser eigenes Leben. Eigentlich müsste ich eine Frage stellen, aber ich wage nicht so richtig, die zu stellen, aber ich stelle sie trotzdem. Wer von euch hat noch nie einen Fehler gemacht, besonders wenn du das Gefühl hattest, Gott warnt dich und du hast trotzdem weitergemacht? Also wer hat schon mal einen Fehler gemacht, muss ich sagen? Ja, ich auch. Also das Thema für diese Lehrpredigt ist sicherlich nicht, wie lebt man ein fehlerloses Leben? Sondern was in diesem Bericht zum Ausdruck kommt, ist, trotz Fehlentscheidung, wie stellt sich Gott dazu? Und das ist dann schon sehr, sehr bemerkenswert. Also die Warnung von Paulus war eindeutig und wir wollen es sehr wertschätzend wahrnehmen. Herr Nichtgläubige Julius, Hauptmann Julius, hat versucht, dieses irgendwie in den Griff zu bekommen und kam dann zum Ergebnis, alle sagen, mach weiter. Ja, und jetzt haben die Probleme. Was ist das Fazit? Alle unsere Hoffnung auf Rettung ist dahin. Ich möchte dir eine Hausaufgabe mitgeben. Ob du den Sinn heute Morgen oder den nächsten Tag machst, das geht nicht um mich und meine Lehre, das geht um dich und deine Beziehung mit Gott. Und die Frage lautet, endet Gott seinen Sinn? Es würde sich lohnen, diese Frage betend, fragend, intensiv mit Gott selber zu besprechen. Besonders dann wird die Frage relevant, endet Gott seinen Sinn, wenn jemand nicht gehorsam war. Gott hatte versucht zu warnen und Paulus hat sich bemüht, den Eindruck weiterzugeben und die haben trotzdem nicht darauf geachtet. Jetzt müsste man sagen, tja, liebe Leute, das ist nun mal so. Was hat Jesus gesagt? Was ihr sät, das werdet ihr ernten. Oder so im Volksmund gesagt, tja, nun ist Hopfen und Malz verloren. Also Gott hat gewarnt und die haben nicht gehorcht. Tja, alle unsere Hoffnung auf Rettung ist dahin. Ich möchte dich dringend bitten, dass du diesen Gedanken mit nach Hause nimmst. Und den betend vor dem Herrn bewegst. Wenn die Antwort hierauf ist, endet Gott seinen Sinn. Nein, die Menschen waren ungehorsam. Da müsste man fragen, ja, warum bete ich denn überhaupt? Gott hat gewarnt und jetzt ist das Malheur passiert. Ja, warum soll ich denn noch beten? Das ist ja alles Hopf und Malzen verloren. Das hat erhebliche Konsequenzen für dein und mein Gebetsleben, die Antwort auf diese Frage, ja oder nein. Oder in diesem Fall könnte man die Sache ja aus der Perspektive von Paulus anschauen. Er bekommt einen Eindruck von Gott. Liebe Männer, ich sehe, es gibt ein Problem. Er bemüht sich, den Eindruck weiterzugeben. Der Eindruck wird abgelehnt. Und jetzt sitzt Paulus, wie soll man das im Volksmund sagen, mitgefangen, mitgehangen. Der hat also unverschuldet, sitzt er mitten im gleichen Boot und die sagen, alle unsere Hoffnung ist auf Rettung dahin. Endet Gott seinen Sinn? Ja. Oder nein? Das wäre für dich und dein Glaubensleben und deine persönliche Beziehung, besonders dein Gebetsleben, von doch entscheidender Wichtigkeit, dass du dich mit dieser Frage befasst und hoffentlich zu einer guten Antwort kommst. Lukas gibt uns dann hier eine doch sehr beachtenswerte Antwort. Vers 21. Und als man lange nichts gegessen hatte, schade, lange ist lange. Waren es Tage, waren es viele Tage, wenig Tage, Stunden, keine Ahnung. Als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch und sage, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Ich greife mal einen Gedanken heraus. Paulus sagt, diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Das grenzt so ein bisschen an das Dramatische. Also das ist wahrscheinlich nicht etwas Übliches, dass wenn du und ich in einer schwierigen Lage uns befinden, dass uns Engel erscheinen. Paulus hat ja vielleicht auch irgendwie eine Sonderbeziehung mit Gott. Wir könnten das vereinfacht sagen, für uns einfach zum Verständnis, zum Umsetzen. Paulus sagt, diese Nacht hörte ich Gottes Stimme. Also diese Nacht, wo alle Hoffnung auf Rettung dahin ist, diese Nacht hörte ich Gottes Stimme. Und was hörte er? Ich möchte eines hervorheben und zwei Verse einander gegenüberstellen. Zu Anfang sagt Paulus, Apostel 27, Vers 10, liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid, Schaden vor sich gehen werde, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Was war die erste Warnung? Ladung, Schiff und Leben. Wo ist die Ladung? Wer hat die über Bord geschmissen? Selbe. Also war Ladung schon futsch. Was blieb noch übrig? Das Schiff und das Leben. Jetzt sagt Paulus in 27, 22, doch nun ermahne ich euch, letzte Nacht habe ich Gottes Stimme gehört, denn keine von euch wird umkommen, nur das Schiff. Also nochmal, was war die ursprüngliche Warnung? Ladung, Schiff und Leben. Ladung ist eh schon futsch. Und jetzt bleibt noch Schiff und Leben. Und sagt, diese Nacht hörte ich Gottes Stimme, das Schiff wird verschwinden, aber keiner von euch wird umkommen. Frage: Hat Gott seinen Sinn geändert? Es scheint so. Von der ursprünglichen dreifachen Warnung, die Ladung ist schon futsch, bleibt noch das Schiff und das Leben übrig, und er sagt jetzt, keine von euch wird umkommen, nur das Schiff. Und im weiteren Verlauf tut Lukas uns einige Feinheiten aufschreiben, von denen ich hoffe, dass die uns allen zu einem großen Segen werden. Nochmal 23 und 24. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene. Also ich deute das für uns, damit das praktisch anwendbar wäre. Diese Nacht hörte ich Gottes Stimme. Und er sprach zu mir, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Zunächst sagt uns diese Aussage wahrscheinlich gar nicht so viel. Also jetzt ist Paulus da, mitgefangen, mitgehangen, das Schiff, alle unsere Hoffnung ist auf Rettung dahin. Und dann hört er Gottes Stimme und sagt, keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Aber noch etwas anderes, und sagt Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Also jetzt in meine Worte gefasst, Paulus, Mein nächstes Ziel, sagt Gott zu ihm, wo du jetzt hinsteuerst, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Das ist die nächste Station, die ich mit dir vorhabe. Im Moment sieht es ja ziemlich unerquicklich aus und hier auf diesem Schiff. Aber Paulus, mach dir keine Sorge, niemand wird umkommen. Und für dich, Paulus, habe ich ein nächstes Ziel. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Das ist meine Frage an jeden von uns. Hast du eine Vorstellung, was ist dein nächstes Ziel, was Gott mit dir vorhat? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich denke, es würde sich lohnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weißt du, bei jedem von uns, das Leben sieht nun mal hier auf Erden so aus, noch sind wir nicht im Himmel. Wie heißt es doch im Psalm 23 so schön? Der Herr bereitet einen Tisch vor mir und ich werde nichts mangeln, und ob ich schon wandelte im... Ja, das ist Psalm 23 Teil A und Teil 23 Teil B. Jeder von uns erlebt das. Gott versorgt mich mit allem, und dann erleben wir Zeiten, wo ich im finsteren Tal mich befinde. Ich würde wünschen, es gibt nur Psalm 23 Teil A. Das wäre viel schöner. Aber die Realität, so, jeder von uns geht durch ein Tal, manchmal öfters, mal immer wieder. Und wenn du und ich eine Vorstellung haben, hey, Gott ist mit dir, mit mir auf dem Weg und er gibt sogar das Ziel an, sagt, die nächste Zielsetzung, Paulus, die ich für dich habe, du musst vor den Kaiser gestellt werden, dann können wir auch mal ein paar finstere Täler gut verkraften. Zweite Hausaufgabe. Wenn du es nicht schon weißt, würde es sich lohnen, dass du den Herrn mal fragst, Herr, was ist dein nächstes Ziel für mich? Dass du davon eine Vorstellung bekommst. Und dann macht vieles einen Sinn oder im Angesicht von manchen nicht so schönen Situationen, das heißt aber, es ist im Moment, gehe ich nun gerade durch das finstere Tal, das ist bei Paulus auf dem Schiff. Aber Herr, du hast ein Ziel mit mir vor. Meine Frage ist, weißt du, was das Ziel ist? Es würde sich lohnen, darüber nachzudenken. Also was ist Hausarbeit Nummer 1? Endet Gott seinen Sinn. Was ist Hausarbeit Nummer 2? Herr, bitte zeig mir, was ist das nächste Ziel? Weißt du, den Vers habe ich jetzt nicht mit in Apostelgeschichte, aber der kommt aus Paulus. Er sagt, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also jetzt in meine Worte gefasst. Also ich möchte nur sagen, dieser Vers ist für mich in gewisser Weise ein Leitmotiv für viele, viele Dinge, die ich tue. Zwei Schwerpunkte. Das eine ist, denn wir sind sein Werk. Gott hat dich und mich geschaffen. Gott hat mich geplant. Ich war kein Unglück. Also nur so nebenbei. Meine Mutter hat mir einmal gebeichtet, als ich dann das Lebenslicht erblickte, da hatte ich ganz rote Haare. Also die haben mich auf der Schule auch Karotte genannt. Und meine Mama sagte, Mann, was hat sie denn falsch gemacht, dass sie ein Kind mit roten Haaren hat? Nun weiß ich nicht, ob es die Gnade Gottes, dass die meisten sind jetzt verschwunden. Wie dem sei, meine Mutter war schockiert, dass sie mich sah, wie ich aussah mit Karotten und roten Haaren. Das ist natürlich eine erbliche Belastung. Egal wie, ich kann mich daran trösten und sagen, Gott hat mich geschaffen, anders ausgedrückt, Gott hat mich gewollt. Und nicht nur mich, sondern auch dich. Gott hat dich geplant, gewollt, mit einer großen Vielzahl von wunderbaren Gaben ausgestattet. Aber nicht nur das, sondern hier steht, und Gott hat Werke zuvor bereitet. Als Gott dich geplant hat im Mutterleib, da hat er schon diese Werke zuvor bereitet. Und das darf ich aus eigener Erfahrung sagen und ich bin überzeugt, etliche von euch können das bestätigen. Wenn du und ich einen Blick bekommen, was sind denn die vorbereiteten Werke, die Gott zuvor bereitet hat? Wenn wir die anfangen zu verstehen und darin wandeln, kommt ein hohes, hohes Maß an Erfülltsein und Zufriedenheit in unser Leben. Erquickt sein. weil ich dann, wenn man so will, gemäß dem Design Gottes, Gott hat mich so gedesignt und er hat Werke vorbereitet, die genau maßgeschneidert sind, gemäß deinem Entwurf. Und jetzt ist Teil von Paulus' vorbereiteten Werken, die nächste Station ist, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Also ich würde dich doch sehr bitten, entweder diesen Vers oder die von Paulus mal einfach in der stillen Zeit mit Gott dankend zu besprechen und zu bebeten. Sagen, danke Herr, du hast mich geschaffen, du hast mich gewollt, geplant und du hast mich wunderbar zugerüstet und du hast auch noch Werke zu vorbereitet. Herr, lass mich diese Werke verstehen. Was hast du für mich vorbereitet? Lass mich die verstehen, erkennen und hilf mir, dass ich darin wandle. Lesen wir weiter. Apostelgeschichte 27, 24. Und ich hörte Gottes Stimme und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Jetzt will ich versuchen, dass ich das in eigene Worte fasse. Also nochmal, Paulus, der Gefangene hat nichts zu sagen. Er hat versucht, eine Warnung auszusprechen. Herr Julius wollte das umsetzen, keiner wollte zuhören. Und jetzt sitzen sie, all unsere Hoffnung auf Rettung ist dahin. Da hört er wieder Gottes Stimme. Und Gott sagt, mach dir keine Sorge, die nächste Station ist der Kaiser. Und dann noch eine Aussage. Gott sagt zu Paulus, Paulus, ich habe dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. In meine Worte ausgedrückt. Paulus, weil ich was mit dir vorhabe, segne ich um deinetwillen alle anderen auf dem Schiff. Das wäre doch eine Form von purer Gnade. Also Gottes Gnade ist nicht mickrig. Und sagt, Paulus, ich habe was mit dir vor. Die anderen, ja, die waren alle ungehorsam, es tut mir leid, die müssen alle vergehen. Aber mach nichts aus, du wärst gerettet. Nee, Gott sagt, ich habe dir geschenkt, alle, die mit dir gehen. Also ich segne alle um deinetwillen. Also ich habe so ein Bild innerliches wie eine Wolke, die Paulus einhüllt, das ganze Schiff. Und Gott sagt, alle, die in deinem Umfeld sind, die werde ich segnen. Ich versuche das noch mit einer kleinen Story darzustellen. In unserer Gemeinde in Pretoria, da war eine ältere Dame, die ist die Frau von einer der Pastoren. Sie und ihr Mann haben jahrelang intensivst auf dem Missionsfeld gewirkt. Dann ist ihr Mann gestorben. Tja, und nun ist das nun mal in Südafrika so ein bisschen anders, als das vielleicht in der Schweiz ist. Als dann ihr Mann gestorben war, dann gab es nicht wirklich eine ausreichende Altersversorgung. Und so sah sich diese süße alte Dame, also wir haben die alle geliebt, die hatte so ein brennendes Herz für Jesus, da sah sie sich im jugendlichen Alter von so ungefähr 85 Jahren genötigt, um nochmal eine Arbeit zu suchen. Und dann fand sie ein Inserat in der Zeitung, ich weiß nicht genau, was es beinhaltet, und kam zu einem Interview und sagt, sie meldet sich für das Interview. Und der Abteilungschef, der dieses Inserat in die Zeitung gesetzt hat, sagte, naja, also herzlich willkommen, nehmen Sie Platz, liebe Frau. Und ich habe da noch eine Frage, liebe Frau, Sie sind ja nun nicht mehr so jung, wie Sie mal waren. Ja, sagt sie, so ist das. Sagte, und liebe Frau, können Sie mir sagen, warum sollte ich Sie in diesen Posten anstellen und nicht die anderen bewerbe? Da hat sie ihn ganz freundlich angeguckt und sagt, Sir, ich möchte Ihnen eines sagen. Wenn Sie mich in diesen Posten einstellen, dann möchte ich Ihnen heute das sagen. Ich werde jeden Tag für Sie beten und für die ganze Abteilung. Also irgendwie hat das den Abteilungschef dann doch angesprochen, beeindruckt. Und der hat sie angestellt. Und dann erzählte sie uns nach ein paar Monaten oder vielleicht ein Jahr oder so, nun ist es ja in der Geschäftswelt so, dass dann gibt es immer wieder diese Aufsichtsratsversammlungen. Da ist dann der CEO oder Präsident oder wie immer sein Titel ist und all die Abteilungsleiter. Und dann gibt es so eine Besprechung und jede Abteilung muss ihre Ergebnisse und Umsätze und alles vortragen. Und dann hat jeder so vorgetragen, und dann musste der CEO feststellen, also dieser Abteilungsleiter, also es lief immer alles so schön. Die Einnahmen und Ausgaben und Umsatz und alles lief echt schön. Und plötzlich war in dieser einen Abteilung, zack, alles weit, weit, weit über den üblichen Durchschnitt. Und dann fragte der CEO, indem man, jetzt ja, können Sie das erklären? Ich meine, hier ist ja alles aus dem Rahmen gefallen. Er sagt, ja, das ist nicht so einfach zu erklären, aber also da ist nun diese Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob sie im Versand war, vielleicht muss diese Pakete zu kleben oder was. Das war sicherlich nicht ein aufregender Job, den sie hatte mit 85,5 Jahren. Aber sie hat ihr Wortgestand getan und was ich davon mitnehme für mich, schau. Viele von uns, vielleicht kann man sogar an die meisten von uns, arbeiten vielleicht in einem nicht-christlichen Unternehmen. Vielleicht an einer Schule, vielleicht an einem Krankenhaus, vielleicht in einer Firma oder vielleicht auch in der Stadtverwaltung oder so. Und viele von uns sind nicht an oberster Stelle der Chef und der Präsident und so, sondern wir sind eher, was wie Paulus, im Hintergrund. Aber kannst du dir vorstellen, dass der Herr sagt, weil du in dieser Firma, in dieser Schule, in diesem Krankenhaus bist, in diesem Ortsteil, weil du hier bist, segne ich alle mit dir. Das wäre doch eine coole Sache, dass du und ich, wir machen den Unterschied, weil wir da sind. Sagt Paulus, Gott zu Paulus, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Ich wünsche uns sehr, dass wir das in die Realität erleben. Dass Gott um deinetwillen, weil du bei dem Krankenhaus bist, weil du bei der Schule bist, weil du in diesem Ortsteil wohnst, sagt Gott, und ich segne alle um dich herum, weil du da bist. 27, 25. Darum, liebe Männer, seid unverzagt. Ich glaube, Gott, es wird so geschehen, wie er mir gesagt hat. Interessanterweise, dass Herr Julius nicht mehr nach diesem Eindruck eine demokratische Sitzung einberuft. Was war die Voraussetzung? Alle unsere Hoffnung auf Rettung war dahin. Ab jetzt tut keine mehr eine Sitzung, eine Besprechung machen und nicht nur das. Also ich werde den ganzen Bericht heute nicht anschauen. Das Wichtigste habe ich schon gesagt. Ab jetzt kann man schauen, wie sich die Rolle von Paulus ändert. Vorher war der unbedeutende Gefangene, der dann nichts zu melden hat. Und ab jetzt gibt er die Anweisung. Die Soldaten wollten über Bord springen, sagte, wenn ihr das macht, werdet ihr trinken. Wenn ihr tut, was ich sage, bleibt mal auf dem Schiff. Und alle haben pariert, Herr Julius und alle anderen. Die Geschichte hat ein Happy End. Ich stelle sie mal auf Fast Forward. Das Schiff lief auf eine Sandbank, zerbrach, war kaputt. Ja, lieber Herr Schiffsherr, Ungehorsam hat so seinen Preis. Und das Schiff ist total zerstört, aber alle wurden gerettet. Und um wessen Sinn oder wessen Willen? Um Paulus' Willen. Diesen Gedanken wollte ich uns auch mitgeben, haben wir gestern ein bisschen angeschaut. Gerade in schwierigen Lagen haben unsere prophetischen Lehrer uns darauf hingewiesen, wenn wir Gottes Stimme hören, dann bekommen wir Information. Was war die Information, die Paulus bekommt? Keine von euch wird umkommen, nur das Schiff. Aber nicht nur das, das Hören auf Gottes Stimme bringt in unser Leben eine Autorität hinein. Da brauchen wir dann nicht laut schreien, wir brauchen nicht uns an den Vordergrund drängen. In dem Moment, wenn du für eine schwierige Lage, vielleicht auch für deine Firma oder deine eigene Familie, wenn du Gottes Stimme gehört hast, gibt Gott dir zwei Dinge. Die Information, keiner von euch wird umkommen, plus die Autorität, die damit zusammenhängt. Also ich habe jetzt keine Ausleitung, ich sage jetzt einfach mal Amen. Jetzt werde ich noch Zeit geben, dass ihr schon mal anfangen könnt, euch über diese Gedanken, die ich uns weitergegeben habe, für einige Augenblicke mit Jesus redet. Die Frage wäre, wo befindest du dich? Vielleicht haben einige von uns eine ähnliche Situation, wo ich sagen muss, gesundheitlich oder finanziell oder beziehungsmäßig, ich habe im Moment gar nicht so viel Hoffnung, wie das bei Paulus heißt. Alle unsere Hoffnung auf Rettung war dahin. Rede mal mit Jesus. Ich gebe uns allen die Gelegenheit, jetzt persönlich mit Jesus über deine Situation zu reden. Und dann spreche ich noch ein Abschlussgebet und dann machen wir mit dem Gottesdienst weiter. Jetzt ist die Zeit für ein persönliches Gespräch mit Jesus. Jesus, ich danke dir für die Zusage, wie wir das heute Morgen auch so eindrücklich die zwei Verse gehört haben, dass wir aus deiner Schafe deine Stimme hören können und dass du uns das ewige Leben gibst. Und so bete ich für jede Person, wie wir hier versammelt sind und besonders für die, die sich vielleicht in einer vergleichbaren Situation mit Paulus befinden, wo du nicht so richtig weißt, wie geht es von hier aus weiter. Bitte, Herr, du bist ein Gott der Hoffnung, dass du uns neue Hoffnung gibst für die Situation, dass du uns Antworten gibst. Bitte, Herr, dass, wie das bei Paulus war, trotz Versagen vielerorts, hast du wieder neu gesprochen und alles zum Guten gewendet. Ich bete, Herr, dass du bei jedem von uns in unser Herz sprichst, vielleicht neu oder nochmal oder widersprichst, dass alles zum Guten gewendet wird. Wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort die Beziehung mit dir, Jesus, bringt Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir haben das Liebe auch in den Liedern gesungen, dass wir deine Liebe erleben, indem du Glauben in unserem Herzen wächst und uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Und so bete ich für jede Person, Herr, hol uns genau dort ab, wo wir uns befinden und zeig uns den Weg nach vorne. Wir wollen dir jetzt schon danken für deine Antwort, deine Lösung und dein Wirken. Amen.